Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie hochmotiviert zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 25. Oktober 2024. So, es stimmt zur Abwechslung auch das Datum wieder. Wir haben da uns in letzter Zeit etwas vergaloppiert. Bitte verzeihen Sie, überfordert von den unterschiedlichen Geländekammern und Zeitzonen, in denen ich mich bewegte. Jetzt bin ich zurück in der Schweiz, ein nebliger Morgen, wunderschön wieder in der Heimat zu sein, aber eben immer auch interessant, sich ein Bild zu machen von anderen Ländern. Und Kasan, der Schauplatz dieses BRICS-Gipfels, hat mich positiv beeindruckt. Im Grunde beeindruckt mich ja alles positiv, was ich sehe, denn es erweitert meinen Horizont. Und ich bin bis dahin noch nie in Kasan gewesen, dieser uralten Handelsstadt, auch strategisch ganz wichtig, Stützpunkt, Hauptquartier, wir haben es gesagt, der mongolischen goldenen Horde, die von dort aus ihre Herrschaft über weite Teile Europas organisierte. Und aber auch ein Schmelztiegel der Völkerschaften. Schmelztiegel ist das falsche Bild, es ist eben kein Schmelztiegel, sondern diese Völkerschaften leben fast wie in der Schweiz in friedlicher Koexistenz und Bewahrung ihrer Identität miteinander. Muslime, die einen ganz starken Bevölkerungsanteil ausmachen, aber eben auch Christen und Juden. Und das ist auch der Grund, warum Russlands Präsident Putin diese Stadt Kasan ausgewählt hat. Was unsere Medien in der heutigen Berichterstattung noch überhaupt nicht erwähnen, man ist voller Verachtung gegenüber diesem BRICS-Gipfel, kritisiert das nach Strich um Faden oder nimmt es zum Anlass, um diese kalte Kriegsrhetorik gegen diese neue Achse der autoritären und autokratischen Staaten, wie es heißt, zu beschwören. Wir sind also auch in der Schweiz auf diesem Höllentrip der Konfrontation, zumindest was die geistige Mobilmachung angeht, und bestimmte Zeitungen tun sich da ja ganz besonders hervor. Mich beelendet das, mich befremdet das, weil es eben Ausdruck ist der Tatsache, dass wir in der Schweiz auch das Bewusstsein der Neutralität preisgegeben haben. Und zwar das Bewusstsein der Neutralität nicht im Sinne jetzt der rein rechtlichen Definition, was man unter Neutralität versteht, sondern eben auch diese Grundhaltung, die ich als Schweizer mit der Neutralität verbinde, nämlich eine gewisse Zurückhaltung, die man sich auferlegt. Natürlich gilt das nicht als Gesinnungsneutralität und Sie als Privatperson können sich zu allem auch die exponierteste Meinung erlauben. Selbstverständlich auch zu einem BRICS-Gipfel. Sie können sagen, das ist der Verein der Allerhinterletzten. Und mit denen wollen wir überhaupt nichts zu tun haben. Ich bin auch nicht dafür, dass die Schweiz dieser BRICS-Organisation beitreten sollte, wie jetzt zum Teil da von Aktivisten, von BRICS-Aktivisten auch schon wieder gefordert wird. Nein, das wäre der falsche Weg. Aber warum wir uns derart zu eigen machen müssen, diese kriegerische, diese bellizistische Rhetorik, dass ist keine erfreuliche Entwicklung. Es hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass der Bundesrat in Bern ex cathedra von den Kanzeln des Bundeshauses herab hier einen bestimmten außenpolitischen Kurs festgelegt hat, die Neutralität verbeult hat und dadurch natürlich auch eine Stimmung schuf, die im Land, die in der Schweiz eben auch von den Medien, anstatt dass man sie hinterfragt, kritiklos nachgeplappert, nachvollzogen, sich zu eigen gemacht wird. Und deshalb gilt es immer wieder daran zu erinnern, dass die Welt da draußen ein interessanter Ort ist. Und wir Schweizer, wir haben bei aller Weltoffenheit, der wir uns gerne und zu Recht auch rühmen, haben wir Schweizer natürlich auch unsere Vorstellungen, unsere Prägungen. Sind wir mentalitätsmäßig, milieumäßig vom Bundesrat, von politischen Entscheidungen her natürlich auch eingefärbt und mariniert. Und man sollte da einfach ein bisschen bescheidener werden. Wir haben doch überhaupt keine Vorstellung, was es bedeutet, diese Länder zu führen, die jetzt zum Beispiel da beim BRICS sich entstehen. stell dich ein, gegeben haben. Man ist aber der Meinungsweltmeister, der General der klaren Kante. Und wenn ich da lese, was geschrieben wird, da strotzt auch vor mangelnder Neugier, meine Damen und Herren. Die nehmen sich ja nicht mal die Mühe, selber dort hinzufahren. Aber das ist jetzt nur ein allgemeines Lamento. Ist ja auch nichts Neues unter der Sonne. Wir wissen ja, seit biblischen Zeiten ist der Mensch verliebt in seine Vorurteile. Und es ist halt bequemer, einfach irgendetwas nachzubeten, als sich unter Umständen, unangenehm aufzufallen durch eine eigene Meinung. Wir vertreten hier natürlich, wir verfechten bei Weltwoche Daily selbstverständlich auch das Recht und die Pflicht zur eigenen Meinung. Das ist wichtig. Wir sind als Individuen geschaffen, nicht als Herdentiere, meine Damen und Herren. Man hat uns mit einer eigenen Persönlichkeit beschenkt bei der Geburt. Und deshalb sind wir irgendwie auch verpflichtet, diese Individualprofile einzubringen. Denn nur aus dem vielstimmigen Chor kann sich am Schluss eine vernünftige Handlung, eine vernünftige Entscheidung herauskristallisieren. BRICS-Gipfel mit dürftigem Ergebnis. Russland erzielt Propaganda-Erfolg. Propaganda, haben Sie gemerkt? Das ist natürlich immer nur das, was die Russen machen. Wir, unsere Medien, unsere Seite, wir verkörpern natürlich nur die blütenreine Wahrheit. Also die NZZ feuert heute Morgen aus vollen Rohren auf diese BRICS. Und man pickt alles heraus, was hier sozusagen an antiwestlichen Stimmungen verbreitet wird. Und vor allem, das ist auch interessant, machen sie jetzt mobil gegen den UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Das wird ihm jetzt also um die Ohren geschlagen, dass er da in seiner Schlussansprache auch noch den BRICS-Gastgebern, den Russen und insbesondere dem Präsidenten Putin, die Ehre erwiesen hat. Damit habe er das Völkerrecht torpediert. Diese Einschätzung halte ich für falsch. Ich glaube, dass der UNO-Generalsekretär, ich konnte gestern noch mit seinem engsten Mitarbeiter sprechen, der war bei mir im Hotel, wir haben uns beim Frühstück unterhalten. Der UNO-Generalsekretär ist nach Kasan gereist, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die Vereinigten Staaten, dass die Welt nicht nur aus den Vereinigten Staaten von Amerika und ihren Allianzpartnern besteht. Punkt. Und das ist ja auch der Auftrag einer Organisation wie der UNO, gegen die sich ja in weiten Teilen der Welt auch ein Unbehagen zusammenbraut. Und anstatt dieses Unbehagen hier wegzuwischen, sollten wir uns damit auseinandersetzen, meine Damen und Herren, auch die Schweiz, denn das ist für die Schweiz eine Chance. Je zerklüfteter und vielfältiger und damit vielleicht auch spannungsreicher, aber eben auch multipolarer die Welt wird, desto grösser ist sozusagen die Möglichkeit einer neutralen Schweiz zwischen diesen Fronten ohne Feindschaften zu navigieren. Das haben unsere Vorfahren gemacht, das haben sie uns auf den Weg gegeben, als wichtige Sicherheits- und Überlebensdoktrin. Und wenn wir das einfach in den Wind schlagen, wenn wir sozusagen diesen historischen Auftrag der Schweiz, nämlich zur Neutralität verdammt zu sein und damit auch zur Weltoffenheit, die Neutralität ist das Siegel gewissermaßen, das völkerrechtliche Siegel unserer Unabhängigkeit, unserer Weltoffenheit. Ja, wenn wir das einfach wegtun, in den Boden stampfen, dann werden wir dafür bestraft, das ist ganz klar. Dann werden wir erheblichste Einbußen erleiden und wir sehen das ja schon. Also Antonio Guterres ist dahin gefahren und sein Kollege, sein Berater hat mir gesagt, ja, sie wussten, dass sie da geschreddert werden und gekreuzigt und gesteinigt und alles zusammen und gevierteilt und geteert und gefedert und dann wieder zusammengenäht, damit man sie erneut auseinandernehmen kann. Sei ihnen bewusst gewesen, aber die Welt verändere sich und die UNO müsse an ihrem universellen Anspruch teilhaben. Und an solchen Berichten und auch in Schweizer Zeitungen sehen Sie, dass sich vor allem im Westen auch der Wille manifestiert, diese UNO sozusagen als Kampforganisation sich selber anzuschminken, auf die eigene Seite zu holen. Aber das ist doch nicht der Auftrag der UNO. Ich erinnere daran, dass in den 20er Jahren ein Völkerbund geschaffen wurde und zwar in Antwort auf den Ersten Weltkrieg. Aber dieser Völkerbund war eine ganz prekäre Zangengeburt, weil die Amerikaner haben sich zurückgezogen nach dem Ersten Weltkrieg, Isolationismus. Und in Europa haben dann schon bald einmal die Deutschen gesagt und andere, dieser Völkerbund ist im Grunde nur ein Herrschaftsinstrument in den Händen der Briten, die sich da aufspielen als Herren der Welt. Dabei ist auch ihr Imperium ja sicher nicht durch Mineralwasser und Handauflegen und Fußzonenreflexmassage entstanden, sondern eben auch durch den Einsatz von Gewalt und von kriegerischen, militärischen Mitteln. Und ich glaube, wir müssen schon aufpassen, dass wir diese UNO, die ja eben den Anspruch zum Ausdruck bringt, die Welt als friedlichen Ort auch des Gesprächs und des Dialogs, ja, zwischen Gegnern und zum Teil sogar Feinden zu ermöglichen. Wenn sie das aufhören, wenn sie das machen, was eine NZZ schreibt oder andere Zeitungen, dass die UNO nur noch der exklusive Club der Guten, der Gutmeinenden, der Gutmenschen ist, die sich da einbilden, sie seien absolut unschuldig und die anderen seien absolut schuldig, ja, dann macht man die UNO kaputt, meine Damen und Herren. Also Antonio Guterres rettet bzw. rehabilitiert in den Augen mächtiger Staaten wie China und Russland, auch wenn uns diese Länder nicht passen, in bestimmten Ländern. Ich habe jetzt nicht so Probleme, ich kann das akzeptieren, ich kann das auch verstehen, wenn auch nicht billigen, wenn andere Länder zum Teil andere Praktiken haben. Aber der Impuls, das sozusagen ansatzlos gleich mal zu verurteilen, der ist mir fremd. Ich verurteile die Chinesen und die Russen erst, wenn sie die Schweiz angreifen, so wie ich die Amerikaner kritisiere, wenn sie uns das Bankkundengeheimnis abzwacken unter gütiger Mithilfe unserer Politiker in Bern, um es gleichzeitig bei sich zu Hause zu stärken. Da muss ich das anprangern. Oder wenn ein amerikanischer Botschafter in der Schweiz sagt, die Schweiz sei ein Loch in der Mitte eines Donut. Ich meine, um Himmels Willen, so jemanden sollte man doch entweder zum Bundesrat zitieren oder die Türe weisen und sagen, jetzt kannst du wieder nach Hause gehen. So etwas brauchen wir hier nicht in der Schweiz. Diese Töne. Und wenn uns die Amerikaner, denen wir ja natürlich grundsätzlich von unseren Werten, von unserem System sympathisch gegenübergestellt sind und die uns näher sind, Schwesterrepublik, selbstverständlich, ja, deshalb muss die Schweiz doch aus ihrem Interesse heraus beurteilen und nicht aus dem Interesse von anderen. Also dieser BRICS-Gipfel, der wird jetzt hier also wirklich in der Zerrbrille dieses neuerlichen oder neuen kriegerischen, aufmunitionierten westideologischen Bellizismus wird das hier dargelegt. Also meine Damen und Herren, man muss das einfach herausfordern, jetzt auch am Morgen mit diesen engagierten Worten. Der BRICS-Gipfel sollte Europa eine Warnung sein, auch eine Schlagzeile des heutigen Morgens. Das stimmt. Eine Warnung vielleicht nicht, aber eine Mahnung. Denn die Tatsache, dass es überhaupt eine BRICS gibt, zeigt doch, dass Europa versagt. Europa immer als sich weltoffen gebend, als Brücke der Verständigung. Das sind wir gar nicht. Wir sind eine Zugbrücke in der Festung USA. Das ist Europa, das sind wir geworden. Keine Brücke der Verständigung, sondern eine Zugbrücke in der waffenstarrenden Festung USA. Und ich respektiere natürlich die Frage, was muss Europa machen? Ist Amerika sozusagen unser schicksalshafter Alleinpartner, gewissermaßen unser Schutzherr? Wir haben die Armeen abgeschafft, damit die Amerikaner gezwungen sind, uns da die Kastanien immer wieder zum Feuer rauszuholen. Oder müsste die europäische kriegerisch versehrte Kontinentalplatte oder dieser kleine Ausläufer da, dieses eurasischen Riesengebildes, müsste dieses Europa nicht eine ganz andere Rolle heute in der Geschichte spielen? Auch belehrt durch die eigenen Kriege, meine Damen und Herren, eben mehr richtige Brücke zu sein, Brücke der Verständigung und nicht Zugbrücke. Weder die Zugbrücke der Amerikaner noch die Zugbrücke der Russen und der Chinesen oder der mit den Chinesen verbündeten Russen. Das ist doch die Frage. Und ich wünschte mir eine ernsthafte Diskussion. Und wenn ich hier natürlich vor allem den Standpunkt jener vertrete, die gegen dieses Kriegsgeschrei aus Washington, Brüssel, Berlin und so weiter antreten, dann hat das natürlich auch damit zu tun, dass man dieses erdrückende Narrativ hier irgendwo herausfordern sollte. Also ich plädiere jetzt hier einmal, aber bitte widersprechen Sie mir, ich plädiere für Europa, für die Schweiz als Brücke der Verständigung und nicht als Zugbrücke einer Militärallianz unter der Fuchtel der Vereinigten Staaten und danach unter der Fuchtel einer Vereinigten Staaten, die ja selber überhaupt nicht eine klare Richtung haben, wo sich vielleicht die Richtung auch bald wieder ändern wird. Und möglicherweise ist er dann ein Präsident im Amt, der Europa helfen wird, auch wieder stärker auf eigenen Beinen zu stehen. Zum Beispiel eben dadurch, dass man die eigene Verteidigung nicht nachlässt. Und ich lobe, das möchte ich hier ganz klar festgehalten haben, ich lobe den UNO-Generalsekretär Guterres, den ich auch schon kritisiert habe für seine apokalyptischen Klimaszenarien. Aber der hat für mich gecheckt, worauf es hinausläuft. Wir müssen versuchen, auch in kriegerischen, angespannten Zeiten eine Verbindungslinie offen zu halten. Denn etwas ist mir am BRICS-Gipfel auch aufgefallen, und das beunruhigt auch mich. Ich sehe, dass die russischen Politiker, auch ein Putin, dass die sich immer mehr in ein grollendes Ressentiment hineingraben. An der Schlusspressekonferenz hat Putin sich bitterlich beklagt, dass Russland doch alles versucht habe, mit dem Westen zusammenzuarbeiten, aber man habe sie immer wieder zurückgestoßen. Da ist für mich zum ersten Mal so etwas wie diese melancholische Weinerlichkeit, die man mit diesem Politiker überhaupt nicht in Verbindung bringt, ist diese melancholische Weinerlichkeit zum Ausdruck gekommen. In der Sache hat Putin nicht Unrecht. Man hat im Westen das legitime Sicherheitsinteresse der Russen allzu lange ignoriert. Man hat es einfach ignoriert, den Wind geschlagen. Interessiert uns nicht. Was ihr habt Probleme damit, dass wir Atomraketenbasen in Rumänien und in die Polen aufstellen und vielleicht jetzt bald auch die Ukraine, obwohl ihr uns seit vielen Jahren warnt, die Ukraine in die NATO hineinnehmen. Nein, nein, das ist überhaupt kein Problem. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das ist nicht gegen Russland gerichtet. Das ist eben wie in diesem Film Gaslight, wo der Ehemann, die Ingrid Bergmann, in den Wahnsinn treiben wird, weil er sagt, dass die Schritte, die er selber verursacht, die sie hört im Estrich, die seien nur eingebildet. Man hat einfach die Russen arrogant von oben herab behandelt, und es kommt nie gut heraus. Wenn du eine Großmacht, die einen Krieg verloren hat, nämlich den Kalten Krieg, wenn du die von oben herab behandelst, das kommt immer zurück. Und genau das ernten wir. Und was beobachten wir in den Medien? Null. Null Bewusstsein dafür, dass man hier selber einen Fehler gemacht hat. Auf der Gegenseite wird jetzt natürlich ein Prozess dadurch auch in Gang gesetzt. Je feindseliger wir Russland und auch China begegnen, desto mehr machen wir diese Länder natürlich auch zu den Monstern, die sie vielleicht gar nicht waren, aber die sie im Begriff sein könnten zu werden, weil sie natürlich in dieser Feindesstellung sich auch wieder positionieren. Und das ist meine große Befürchtung, dass dieses Besinnungslose, Kriegstreiberei und Feindbildbewirtschaftung im Westen, dass die eben dazu führt, dass in Russland so etwas wie ein Weimarer Syndrom entstehen könnte. Also diese Art von kollektivem, explosionsbereitem Ressentiment, dass wenn Völker wirklich das Gefühl haben, sie werden absolut ungerecht behandelt, dann kann das zu gewaltigen Trotz- und Vergeltungsreaktionen führen. Bis jetzt sehe ich das in der Praxis noch nicht, aber rhetorisch, ich will das nicht überinterpretieren. Aber das sind einfach Befürchtungen, die ich habe. Ich billige das nicht, ich rechtfertige das auch nicht, wenn sie ein Weimarer Syndrom und diese Opfermentalität entwickeln. Das ist immer ein Zeichen von Schwäche. Ich bin gegen die Opfermentalität, und Putin zeigt natürlich gewaltige Schwäche, wenn er da vor der Weltpresse herumjammert. Aber, und das ist hier eben auch zu sagen, das ist umso bedrohlicher, wenn eben ein Gejammer stattfindet von einer Macht mit Atomraketen. Dann wird das gefährlich, und das haben wir doch auch in der Geschichte gelernt nach dem Ersten Weltkrieg. Also da gibt es schon Entwicklungen, und ich bleibe immer bei der Mahnung an uns, es nützt ja nichts, ich bin nicht in Russland, ich mache keine Sendung für die russische Bevölkerung, ich wende mich an unsere deutschsprachigen, also nicht ein weltweit dominierender Menschenkreis, aber ich wende mich an die deutschsprachige Welt, und ich sage einfach, meines Erachtens sollten wir darauf hinwirken, die anderen nicht nur durch unsere eigenen Fehler und unsere überschießende Rhetorik zu dem zu machen, was wir gar nicht ein Interesse haben können, dass sie es werden. Aber wir sind genau im Begriff, das zu tun. Ein UBS-Ökonom zur US-Wahl, ein Mann, also der Schweizer Grossbank, sagt, Donald Trumps Migrationspolitik sei kontraproduktiv. So interessant. Dann vielleicht noch aus Amerika, da ist mir aufgefallen, Kamala Harris pfeift jetzt also wirklich aus dem letzten Loch, meine Damen und Herren, sie bezeichnet Trump als einen Faschisten. Das glaubt ihr natürlich niemand. Das ist wie bei einem Andreas Glarner, auf den sie jetzt eingeprügelt haben, x Jahre lang. Und plötzlich steht der da als strahlender Sieger im Kanton Aargau. Und die Medien sind wieder einmal baff, dass sie mit ihren Feindbildern einfach völlig, völlig an der Befindlichkeit der Leute vorbeigeschrieben haben. Gilt übrigens auch in Russland. Ich lese heute Morgen in der Weltwoche, 78% der Russen nach Auffassung eines der, die es ja immer noch gibt, unabhängige Meinungsforschungsinstitute, 78% stehen hinter Putin, nur 43% würden sich wünschen, wieder gute Beziehungen mit dem Westen anzubahnen. Trump ist ein Faschist, ja, alles sind Faschisten heute. Was eigentlich passiert, wenn dann wirklich mal wieder ein Faschist kommt, meine Damen und Herren? Was passiert dann, wenn wirklich wieder mal ein Faschist kommt? Dann ein anderer Aufreger, unglaublich, Sascha Rufer, der Schweizer Fernsehsportreporter, ein Lichtblick der Farbigkeit in dieser zum Teil etwas beamtenhaft trögen Szene, die man da zu beobachten glaubt, gelegentlich. Ich will mich jetzt da nicht mit allzu lockeren Pauschalisierungen in Misskredit bringen bei den sportjournalistischen Kollegen, aber ich schätze den Sascha Rufer, weil er sich natürlich auch etwas traut. Der ist jetzt gerügt worden vom Presserat, diesem linken Gremium da, der pressemoralischen Selbsterhebung. Und der Presserat sagt also, ja, seit die Aussage von Rufer, Captain Chaka, Granit Chaka sei kein Schweizer, das könne als rassistisch empfunden werden, sei aber kein Verstoß gegen die Strafnorm. Meine, allein diese Begründung sollte man dem Presserat um die Ohren schlagen, meine Damen und Herren. Was soll das? Meine, dann haben wir schon eine Strafnorm, die immer, und das sehen Sie auch hier, die immer expansiver, immer mehr ausgeweitet wird, die sozusagen für alles und jedes in Anschlag gebracht wird, von irgendwelchen linken Aktivisten und Moralisten, die jeden, der etwas sagt, der ihnen nicht, das ihnen nicht passt, sofort in die Rassistenecke schreiben wollen. Das ist ein Missbrauch eines sowieso missbrauchsanfälligen Strafgesetzbuch. Artikels. Also jetzt sagt man, es könne als rassistisch empfunden werden, aber es sei außerhalb der Strafnorm. Also das ist ja absolut windig. Ist denn das ein Moralgremium, dieser Presserat? Ist das sozusagen ein nach iranischem Vorbild gefertigter Wächterrat, der sich hier aufschwingt? Das ist doch unglaublich, was die machen. Und was ist der Hintergrund dieser Aussage von Sascha Rufer? Granit Xhaka sei kein Schweizer. Ja, meine Damen und Herren, Granit Xhaka hat mal an einer Fußball-WM, als er ein Tor für die Schweizer Nationalmannschaft geschossen hat, glaube ich schon damals als Captain, den Doppeladler gemacht. Den albanischen Doppeladler, den kosovarisch-albanischen Doppeladler. Macht ein Schweizer so einen Doppeladler? Ist das rassistisch, so etwas festzustellen? Oder sind vielleicht die neben den Schuhen, die hier als Presserat diesen Ausdruck der freien Meinungsäußerung auf der Grundlage eines damals heftig umstrittenen Handelns des Nationalmannschaft-Captains, hat ja auch dazu geführt, dass es disziplinarisch dann verspätet auch noch Nachbehandlungen gab. Wir haben ja in der Weltwoche, glaube ich, als ziemlich erste damals, 2018 war es, haben wir, oder ja, ich glaube 18 oder 19, haben wir darüber berichtet bei dieser Fußball-WM. War, glaube ich, sogar in Russland, diese Fußball-WM. Der Match gegen Serbien, vielleicht erinnern Sie sich noch, die Doppeladler kommen. Das ist doch keine schweizerische Geste. Und wenn das ein Fernsehreporter nicht mehr sagen darf, weil das der Presserat verfügt, dann verfehlt der Presserat seinen presserechtlichen Auftrag. Weil es ist nicht der Auftrag dieses Presserats, die Meinungsäußerungsfreiheit in der Schweiz zu bekämpfen, sondern es wäre sein Auftrag, sie zu verteidigen. Also das bestätigt einmal. Ich habe das übrigens auch mal erlebt, vor vielen, vielen Jahren hat der Journalist Markus Scher in der Weltwoche einen ganz mutigen Artikel geschrieben über das Asylunwesen und die Tatsache, dass die Schweizer belogen werden bei den Zahlen unter dem Titel 1 Million Franken pro Flüchtling, ganz Vollkostenrechnung. Da ist der Presserat auch gekommen, hat eine Rüge gegen Scher gebracht. Ja, das sei also nicht in Ordnung, das sei diskriminierend. Vermutlich haben sie auch geschrieben, es sei rassistisch. Und schon da habe ich gemerkt, da stimmt einfach etwas nicht mehr. Wenn so ein von linken Gesinnungskriegen bevölkertes Gremium glaubt, die Presse vertreten zu müssen, dann sind wir einfach im falschen Film, meine Damen und Herren. Und das merken Sie, dass der Moralismus dort regiert, wenn einer sagt, ja, es ist zwar die Strafnorm nicht verletzt, aber ja, es ist eben doch als rassistisch zu empfinden. Das ist doch einfach eine Absurdität. Was haben wir noch? Der Aufstieg, nein, es ist eben mehr als eine Absurdität, es ist ein verfehlter Auftrag. Der Aufstieg einer Unterschätzten, schreibt der Tagesanzeiger über Martina Bircher. Ja gut, der Tagesanzeiger hat sie einfach überschätzt. Wir haben sie nie überschätzt. Ich habe sie sogar mal in den Bundesrat empfohlen. Verzeihen Sie diesen Anflug von Eigenlob heute am frühen Morgen. Neue Pläne zur dritten Säule. Lohnt es sich überhaupt noch einzuzahlen? Ja, dieses Thema habe ich gestern schon angepackt. Skandalöser Entscheid des Bundesrates, hier die dritte Säule höher zu besteuern. Das ist ein Volksbetrug, weil man hat die Leute motiviert mit der Aussicht, eben die tief zu besteuern, dass sie das machen. So hat man sie weggelockt von anderen Anlagemöglichkeiten. Jetzt eine Kehrtwende, der Bundesrat also nicht nur migrationspolitisch, nicht nur europapolitisch, sondern auch rentenpolitisch im Abseits und komplett unglaubwürdig meines Erachtens, meine Damen und Herren. Wenn man das jetzt etwas ernst nimmt, dann können Sie natürlich auch verwedeln und sagen, ja, das sind diese Entscheide, ist noch nicht vorläufig. Nein, nehmen wir das ernst, was der Bundesrat entschieden hat, aus meiner Sicht komplett unglaubwürdig. Das ist ein Betrug an der schweizerischen Bevölkerung. Man muss das in dieser Deutlichkeit aussprechen. Burkhardt kritisiert Jans Willkommenskultur. Der scharfe Ton des FDP-Präsidenten kommt nicht bei allen Bürgerlichen gut an. Ja, vielleicht ist auch nicht überall bürgerlich drin, wo bürgerlich draufsteht. Wir aber begrüßen, dass der Thierry Burkhardt hier nun doch sich ein Herz fasst, um in der Bevölkerung längst als evident empfundene Tatsache des Migrationsdebakels beim Namen zu nennen. Lange, lange hat es gedauert und er hat ja auch in seiner Partei keinen einfachen Stand. Wir haben den Thierry Burkhardt hier auch schon kritisiert. Man muss das auch machen. Man muss auch diese Parteichefs ernst nehmen. Kann sie da nicht einfach nur unter Denkmalschutz stellen. Aber ich habe auch Verständnis für den FDP-Vorsitzenden. Ist ganz schwierig, so eine Partei zu führen, die eigentlich nur aus Generälen besteht, aus Offizieren und aus keinen Soldaten. Da ist ja jeder ein kleiner General. Und das macht es schwierig. Und es ist eine Partei, die im Grunde einmal eine fundamentale Programmdiskussion nötig hätte, vor der aber Thierry Burkhardt zurückschreckt, weil er glaubt, zu Recht, dass damit natürlich auch Spaltungen passieren könnten, weil die FDP wirklich ziemlich zerklüftet ist in ihren Positionen. Da haben sie also EU-Beitrittsskeptiker, aber EU-Turbos. Die Christa Markwalder, die zurückgetreten ist, ist ja abgelöst worden von dem Simon Michel. Das sind das sind einfach schwierige Spagate, die da zu meistern sind. Und Thierry Burkhardt versucht natürlich immer so zu machen, dass er Stimmungen aufnimmt, die immer deutlicher zutage treten, um die dann gewissermaßen zu verstärken mit seiner FDP. Aber immer so, dass er eben nicht riskiert, dass ihm der Laden um die Ohren fliegt. Und deshalb ist es so wichtig, und das sage ich an die Adresse einer SVP, dass die SVP Kurs hält. Denn im Grunde führt die SVP natürlich auch die FDP. Sobald die wenn die SVP einen Millimeter nachlässt in der Verteidigung der Schweiz und der Pfeiler unseres Staates, zu denen eben auch eine geregelte, rechtmäßige Migrationspolitik gehört, wenn die nur einen Millimeter wackeln, ja, dann rutscht das ganze politische Mainstream-Gelände gleich mal 10 Meter nach links. Das ist eben hier das Problem. Und Sie haben es ja bei den Wahlen gesehen, die Freisinnigen, wenn die Grünen zulegen, werden plötzlich die Freisinnigen auch grün. Gewinnen die Bürgerlichen, gewinnen die Rechten, also die wahren Rechten, wo bürgerlich drin ist, wo bürgerlich auch draufsteht, ja, dann entwickeln sie sich auch an diesem Pol. Also ich glaube, die SVP sollte sich darauf konzentrieren, vor allem auch die FDP zu unterstützen, den Vorsitzenden in die Tischkante zu beißen oder sich den Ärger zu verkneifen, wenn einen die FDP mal wieder im Stich gelassen haben bei Wahlen, kann man verstehen. Es geht natürlich auch um diese, ja, um solche Dinge in der Politik, Anerkennung und ob man damit zum Teil vice versa kämpft. Aber ich glaube, man muss irgendwie auch über der Sache stehen können und sagen, okay, das ist vielleicht aus deren Position erklärbar. Also aufhören mit den Kleinigkeiten, das Wesentliche, das Gemeinsame im Blick behalten, dann kommt's gut. Deshalb loben wir zum Abschluss den Thierry Burkhardt, dass er hier den Mut hat, hier das Thema anzusprechen. Wir sehen ja auch, dass in der Schweiz jetzt der Schutzstatus S bei den Ukrainern immer mehr unter Druck kommt. Darüber habe ich auch gesprochen. Ja, 1,5 Milliarden zahlen wir pro Jahr und das für einen Krieg, der sich immer mehr zu einem Privatkrieg da von ein paar geostrategischen Superfalken in Kiew, Washington, Brüssel und Berlin auswächst, dass die Schweiz hier die Folgen davon ausbaden sollte. Da muss ich sagen, da muss man schon ganz ehrlich darüber reden und ohne dieses vernebelnde Gutmenschentum. Meine Damen und Herren, das war's vom Weltwoche Daily Schweiz für heute. Die Sendung ist etwas länger geraten, sehe ich gerade, aber hat mir eigentlich jetzt noch Spaß gemacht, hier am Morgen diese Ausführungen zu bringen. Ich hoffe Ihnen auch. Vielleicht hört mir gar niemand mehr zu. Wir werden sehen. Jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. Aber hier hat es schon so viel Internationales gegeben. Da kann ich mich dann ein bisschen kürzer fassen. Bis gleich. Machen Sie es gut. Ich freue mich, wieder zurück zu sein. Und die nächste Mission steht ja bevor. Wien, das Gipfeltreffen mit Viktor Orban und Gerhard Schröder, ist voll besetzt. Natürlich innerhalb von wenigen Stunden gingen die Tickets raus. Nun, ich bin sehr gespannt, bin sehr erfreut. Die Welt bleibt interessant und siehe, die Welt ist nicht verdammt, absolut überhaupt nicht und schon gar nicht für die Schweiz. Da ist die Welt voller Chancen und Möglichkeiten. Aber die Welt ist eben auch ein gefährlicher Ort, deshalb muss man aufpassen und darf keine Dummheiten machen. Bis gleich.